Grüß Sie, ich bin heute verbunden mit Sonja Kleindorfer per Leitung nach Linz. Frau Kleindorfer, wie würde ich Sie begrüßen, wenn ich eine Ihrer Gänse wäre?
Oh, mit einem ausgestreckten Hals.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
Sonja Kleindorfer, Biologin und Verhaltensforscherin.
Ja, wir haben leider nur Leitungskontakt, deswegen sehen Sie nicht, dass natürlich mein Hals jetzt ausgestreckt ist und Ihnen entgegen. Wäre mein Hals jetzt zur Begrüßung gerade ausgestreckt oder irgendwie geschwungen?
Ein bisschen nach unten. Also wenn es zu geschwungen ist, dann ist es schon ein Drohzeichen. Das wäre nicht so ideal. Also, aber kombiniert mit einem kleinen Kontaktruf, gang, 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 gang und ausgestrecktem Hals, dann ist schon alles klar.
Also der Kontaktruf wäre schon auch wichtig. Also nur den Hals ausstrecken ist noch keine komplette Begrüßung.
Doch, man kann nur mit ausgestrecktem Hals Hallo sagen und es dann so unterstreichen mit einem kleinen Kontaktruf.
Und das wäre dann Gang, 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 Gang.
Genau.
Mhm. Und wie wäre dann Ihre standesgemäße Antwort?
Gang, 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 Gang.
Auch?
Ja, man würde höflichkeitshalber auch antworten. Und eventuell auch mit einer ausgestreckten Halsgruß zurück. Erwidern.
Mhm. Hat es auch was mit Unterwerfung zu tun oder so, dass ich sage, so wie ich mich auch möglicherweise verbeuge als höflicher Mensch bei einer Begrüßung, dass ich mich nicht über den anderen stelle, sondern irgendwie auf eine Ebene oder Ähnliches?
Das kann schon sein. Ich habe nicht so viel darüber nachgedacht, über die Körperbewegungen noch bei den Graugänsen. Also ich habe angefangen mit den Gesichtern und mit den Ruftypen, aber es ist schon ganz richtig, dass diese Körperhaltung ganz wesentlich ist. Man kann sich vorstellen, dass so ein ausgestreckter Hals natürlich eine Vulnerabilität darstellt, also eine Verletzbarkeit. Und das macht man nur, wenn man sich sicher fühlt. Mhm. Und deswegen ist es ein Zeichen, ich fühle mich sicher bei dir. Es könnte durchaus ein Aspekt von diesem Gänsehallo sein.
So, aber bei den Lauten sind Sie offenbar schon weiter. Und das Gang, 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 Gang haben wir ja gerade schon besprochen. Wie viele Laute haben Graugänse überhaupt zur Verfügung?
Bis jetzt haben wir 10 gezählt, 10 verschiedene Ruftypen. Und sehr spannend ist, unsere Graugänse sind ja individuell beringt und leben ja bis zu 25 Jahren. Und man kann sie über die Jahre dann aufnehmen. Das machen wir also mit unserem Mikrofon und werten dann die Lautäußerungen aus. Und sehr spannend ist, dass bis jetzt bei jedem Ruftyp jede Graugans individuell sich anders anhört. Also wenn Leia ruft, dann wissen wir und die anderen Graugänse, ja, das ist Leia. Und wenn Edis ruft, dann hört sich das an wie Edis und wie keine andere Graugans. Das ist sehr spannend. Also 10 verschiedene Ruftypen.
Ist das schon Teil einer Persönlichkeit dann? Weil wir werden noch drüber reden, inwieweit man den Tieren tatsächlich Persönlichkeit zugestehen kann.
Ich würde eher sagen, das ist ein anderes Merkmal für Individualität. Und Persönlichkeit ist auch individuell, aber die Ruftypen sind individuell anders, die Gesichter sind individuell anders und jede Graugans hat zudem auch noch einen individuellen Charakter. Also Individualität ist ganz groß geschrieben, obwohl diese Art so sozial ist. Gell? Lebt in Scharen, kommen dann zusammen bei Bedrohung und dann schaut das aus, als wären sie eigentlich nur sozial unterwegs, als Schar fast nicht unterscheidbar. Aber wenn man dann auf individueller Ebene geht, dann bei jedem Merkmal, das wir uns bis jetzt angeschaut haben, existiert eine sehr starke Individualität.
Trotzdem, wenn Sie nur 10 verschiedene Laute zur Verfügung haben, auch wenn die individuell unterschiedlich sind, aber wenn ich jetzt nur 10 verschiedene Worte zur Verfügung hätte, dann wäre das mit der Kommunikation ja auch eigentlich nur eingeschränkt möglich. Könnten Sie dolmetschen? Wenn Sie Gänse hören, die sich unterhalten?
Schon, ja, das würde ich schon sagen. Es ist ja nicht die Anzahl, die es ausmacht, sondern wer gerade ruft. Und wer gerade ruft, ist natürlich sehr spannend, weil jede Graugans hat ein soziales Netzwerk. Es gibt, ja, sie tauschen Gefälligkeiten aus. Also wenn eine Graugans nett zu einer anderen Graugans ist, dann merkt sie sich das und ist am nächsten Tag dann eher tolerant gegenüber diese Graugans. Also sie bewegen sich in diese soziale Komplexität. Bei Rivalität Sexualitäten ist es genauso. Also sie wissen, wer ihm sozusagen auf den Nerv geht, wen sie nicht mögen. Und wenn diese Graugans ruft, dann passiert natürlich eine ganz andere Konsequenz. Also die Information und das Spannende an diese Ruftypen, obwohl es nicht so viele Ruftypen gibt, gibt es sehr viele soziale Rollen und Positionen innerhalb der Schar. Und da entfaltet sich also dieses Drama.
Also ganz unterschiedliche Konnotationen. Ursprünglich waren Sie ja mal angefixt von Wildpferden in Costa Rica, haben später mit Jane Goodall Paviane in Afrika erforscht. Warum sind dann ausgerechnet Graugänse jetzt für Sie spannender als alle anderen Tiere?
Ja. Also ganz ehrlich habe ich nicht so viel über Graugänse nachgedacht, bis ich hier im Jahr 2018 angefangen habe. Aber ich bin hergekommen, weil ich war neugierig. Was hat denn Konrad Lorenz so begeistert? Irgendwas muss es gewesen sein, weil wenn man seine Bücher liest, also er widmet Seiten über detaillierte Beobachtungen von diesen Charaktereigenschaften und persönliche Beziehungen, Erfahrungen von den Graugänsen. Aber ich hatte bis dahin nicht so viel über sie nachgedacht. Und jetzt kann ich wirklich bestätigen, also sie sind so derart faszinierend. Ich habe sie völlig unterschätzt von der Komplexität her. Und sie ähneln in ihrer Komplexität die Paviane, die ich doch sehr gut kennengelernt habe. Die Paviane sind zu Fuß unterwegs. Auf der tansanischen Savanne habe ich sie beobachtet. Und da gibt es auch diese weibliche Dominanz-Subclan-Strukturen. Die finden wir auch bei den Graugänsen übrigens. Auch Großmütter und Töchter sind bei den Graugänsen eher zusammen und bilden soziale Netzwerke. Und es gibt Eifersucht und Rivalität und sie erinnern sich an gute und schlechte Taten, genauso wie bei den Pavianen. Mhm. Also ich bin verblüfft. Ich habe die Graugänse völlig unterschätzt und freue mich über die nächsten Jahre. Es gibt noch sehr viel zu entdecken.
Und mit welchem Ziel? Also geht es Ihnen wirklich nur darum, die Tiere besser zu verstehen oder am Ende auch etwas zu finden, wo wir Menschen vielleicht noch was von den Graugänsen lernen können?
Unbedingt das Letztere. Also ich plädiere für viel Freude und Naturverbundenheit. Das brauchen wir alle. Und als Wissenschaftlerin bin ich natürlich neugierig. Der letzte allgemeine gemeinsame Vorfahr, zwischen Säuge- und Vogeltier war vor 300 Millionen Jahren. Und wenn wir also, wie ich gerade beschrieben habe, diese ähnliche soziale Komplexität und Form bei Pavianen als auch bei Graugänsen wahrnehmen und der letzte gemeinsame Vorfahr war vor 300 Millionen Jahren, dann ist es naheliegend, dass das unabhängig sozusagen sich einige Male entwickelt hat, diese soziale Komplexität. Und die will ich besser verstehen, weil wir Menschen, wir sind ja auch eigentlich sehr stolz darauf, dass wir so starke Individualität haben. Wir sind ja starke Individuen. Die Graugänse auch. Und sie haben eine ganz andere evolutionäre Geschichte. Und ich denke, wir müssten besser verstehen, so dieses Spannungsfeld zwischen Individualität und Gruppenleben und dann nachhaltiges Gruppenleben, Gruppendynamik in einer sich verändernden Welt. Und da können wir noch sehr viel von den Graugänsen lernen.
Bayern 2, 1:1, der Talk heute mit der Biologin und Verhaltensforscherin Sonja Kleindorfer, Jahrgang 66 aus Philadelphia, Millionenstadt an der Ostküste der USA. Hatten Sie Haustiere?
Ja, durchaus viele. Und zwar so streunende. Unsere Oma ist zu uns dann gezogen und hat sehr viele Tiere eingesammelt. Katzen, Hunde, Frettchen, Schlangen, Goldfische, Hamster. Also es war wirklich ein kleines Zoo bei uns. Und weil sie von den verschiedensten Situationen gerettet worden sind, war mir schon als Kind klar, dass jedes Tier seine eigene Geschichte hat. Und das hat mich weiterhin fasziniert.
Und abgesehen von den Tieren, in was für eine Umgebung oder Familie sind Sie da geboren worden? Sind Sie groß geworden? Philadelphia war ja nicht immer nur eine ganz friedliche Stadt, ne?
Naja, wo wir gewohnt haben, beide unsere Eltern sind am Land aufgewachsen und als sie nach Philadelphia gezogen sind, glaube ich, haben sie ein Viertel gefunden, wo die Häuser günstig sind, hatten aber nicht ganz so viel Ahnung von dieser Problematik, die wir dann als ich und mein Bruder und Schwester erlebt haben, als wir dort aufgewachsen sind. Das war doch ein sehr gewaltreiches Viertel und Ja, bin froh, dass ich da nicht mehr bin. Also eine Geschichte, die ich erzähle, also um das sehr schnell klar zu machen. Als Kind habe ich mein Fahrrad geklaut bekommen und dann nickt man und dann sehe ich, als ich es gefahren habe.
Bitte?
Das war, als ich per Fahrrad unterwegs war. Das war wirklich so ein Gang von der einen Straßenblock kam mit einem anderen Gang zusammen, ein bisschen West Side Story und das gelebt zu haben als kleines Kind. Ich war eigentlich sehr introvertiert, aber doch mit all dieser Gewalt konfrontiert. Hat mich aber wahrscheinlich sehr gut für Tansania vorbereitet, weil als ich dann endlich zu Fuß in der Savanne unterwegs war mit Löwen und Elefanten und so weiter, habe ich mich eigentlich zum ersten Mal sicher gefühlt, weil einen Löwen kann man ja absehen, wenn es Hunger hat oder nicht, aber ein Crack, you know, Addict dann nicht unbedingt.
Naja gut, da hätte Ihnen auf der anderen Seite das Radl auch nichts mehr geholfen, dass Ihnen dann geklaut worden ist, als Sie in Tansania unterwegs waren. Was waren denn so, als Sie 15 waren oder vielleicht 20, wie waren Ihre Jobwünsche und Perspektiven? War da Biologie schon im Hinterkopf?
Ich hatte eine sehr gute Highschool-Biologielehrerin, die mich dann inspiriert hat, Genetik zu studieren und musste so eine kleine Berichterstattung auswerten und das hat mich fasziniert. Da bin ich zur Bibliothek, wir waren bei der öffentlichen Bibliothek dabei und kann mich noch erinnern, es war damals so das alte Karteiensystem und habe alle Informationen ausgesucht über, wie heißt das, Yeast, Hefe, glaube ich. Die Genetik von Hefe hat mich damals... Ja, warum nicht, gell, mit 15? Ja, faszinierend, diese Welt der Genetik.
Faszinierend, Hefe da.
Genau.
Geht sie auf oder geht sie nicht auf?
Genau, rezessiv und dominante Alleles und so weiter. Habe ich gedacht, ja, spannend. Ja. Dann wollte ich Genetikerin werden und dann war ich auf der Uni und zum ersten Mal Geschichten gehört von den Professorinnen der Anthropologie und der Psychologie über Tierkognition. Und weil ich diese reiche Erfahrung hatte von diesen verschiedenen Katzen und Hunden und so weiter, war das vielleicht ein Zugang, wo ich mehr darüber wissen wollte. Und das hat mir dann ganz andere Welten geöffnet. Ich wusste gar nicht, dass man Naturforscher werden könnte, also als Beruf. Das war nicht am Plan.
Jetzt ist es vermutlich auch aufregender, Vögel zu beobachten, als Hefe zu beobachten, während die aufgeht. Also insofern ist es schon mal ein Schritt nach vorne. Trotzdem, bei dieser Beobachtung, ich habe mir gedacht, auch als ich Ihr Buch gelesen habe über die Graugänse, was muss man für ein Typ sein, um tagelang, wochenlang, monatelang, wie Sie es ja getan haben, Vögel zu beobachten oder leere Nester zu zählen oder was auch immer. Stirbt man da nicht auch vor Langeweile?
Die Gedanken beflügeln, gell? Und wenn man Muster sieht, es ist doch immer ein Geschichten erzählen. Also wenn man hingeht und dein Nest ist ausgeraubt, dann fehlen einem die Daten zwar über die Kükenentwicklung, aber dann kann man sich Gedanken machen über, was ist die Ursache, dass dieses Nest dann erfolglos war und so weiter. Also dieses Geschichten erzählen, ständig neue Hypothesen aufgrund von Beobachtungen, das macht es überhaupt nicht zur langweiligen Aufgabe, sondern eine sehr spannende Diskussion, die man mit sich, mit der Natur führt. Und ja, wahrscheinlich Persönlichkeitssache, dass man das spannend findet, aber ich habe das immer sehr spannend empfunden.
Mhm. Ist inzwischen wahrscheinlich auch ein bisschen kurzweiliger und angenehmer geworden, oder? Durch die digitale Technik heute. Sie müssen nicht mehr ständig vor dem Nest stehen und mitzählen und zuschauen, sondern das kann man ja alles über Kamera- und Remote-Geschichten wahrscheinlich lösen, oder?
Nein, finde ich gar nicht. Ich meine, dann steht man halt vor dem Computer oder vor einem Softwareprogramm, dass man dann versucht,
das. Aber wenn nichts passiert, kann man vorspulen.
Ja, das stimmt. Aber man sammelt ja dadurch einfach mehr Daten. Man gewinnt eigentlich nicht mehr Zeit. Man hat einfach mehr Daten, die man dann irgendwie auswerten muss. Also ich finde nicht, dass diese Zeitinvestition eine andere geworden ist. Und dieses Denken- und Nachdenkprozess ist eigentlich gleich, weil in der Naturwissenschaft beginnt es oft mit einer Beobachtung. Also es ist schon gut, wenn man rausgeht und die Fragestellung ergibt sich eigentlich durch den Beobachtbaren. Natürlich, wenn man ein bisschen erfahrener ist, dann kann man schon sagen, man geht raus und testet eine Theorie. Aber viel organischer ist es, dass es mit einer Beobachtung beginnt.
Was waren die Fragestellungen oder Beobachtungen bei den Wildpferden in Costa Rica? Da hat es wohl richtig Klick gemacht dann bei Ihnen, oder?
Ja, das war ein Professor, Dan Jensen, der hat Schlangentasche als Hut getragen, Bäume geklettert, konnte alles benennen, den lateinischen Namen. Also ich war sehr beeindruckt. Das war der erste Naturforscher, den ich kennengelernt habe, wo es mir klar war, dass man so viel über die Natur wissen kann, dass es solche Menschen gibt. Und er hat zu uns gesagt, ja, 3 Wochen sucht euch eine Frage aus und dann treffen wir uns wieder mit den Ergebnissen. Ja, und dann habe ich Wildpferde gesehen und habe gedacht, ja, ich mache so ein Diätpräferenzexperiment, habe mich so rangeschlichen im hohen Gras und ihnen verschiedene Früchte dann zugerollt und geschaut, welche sie dann gerne gefressen haben. Mhm. Und das war, weil die Megafauna extinkt geworden ist und viele dieser Pflanzenarten in Costa Rica waren darauf angewiesen, auf diese Megafauna. Und jetzt war ich neugierig über die Sekundärwalderholung, wenn Megafauna extinkt ist und die Wildpferde das tun. Und ja, die Samen der bevorzugten Früchte waren im Kot und waren auch die am häufigsten findenden Baumart.
Toll. Mhm. Jetzt müssen wir Megafauna vielleicht noch schnell übersetzen.
Ah, das sind die großen Tiere damals, die Mammut-ähnlich ausgestorben sind.
Ah, okay, alles klar. Jetzt haben wir, wir kennen Megafauna aus einem ganz anderen Zusammenhang. Das waren also die Wildpferde in Costa Rica. So, und ja, dann in Tansania, wie sind Sie überhaupt dahin gekommen zu Cengurl?
Nach dieser Costa Rica-Erfahrung, ich weiß genau, wo ich noch gestanden bin, mit Blick auf Pazifik und Atlantik zum gleichen Zeitpunkt mit dem hohen Gras, Wildpferde in der Ferne. Und ich dachte mir, meine Güte, das kann ich für den Rest meines Lebens machen? Also unbedingt. Bin also zurück zur Großstadt und habe dann nach Jobausschreibungen gesucht. Und irgendwie, weil meine Professorinnen an der University of Pennsylvania ihre Affenarbeit in Kenia gemacht haben, habe ich gedacht, ja, eigentlich sollte ich nach Afrika, und habe speziell dann für eine Arbeit dort Ausschau gehalten. Und da war so ein Advertisement, also eine Anzeige, Jobausschreibung, ja. Ansage, und Pavian-Forscherin, Mikumi Nationalpark, 2 Jahre, kein Strom, fließendes Wasser 4 Stunden am Tag, eine kleine Hütte zu Fuß unterwegs, und habe gesagt, ja super, perfekt.
Und ab ging's. Und
eine Stunde, 2 Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
Sonja Kleindorfer, hat mit Jane Goodall Limonade gemacht.
Mit der berühmten Primatenforscherin, die auch gerade Geburtstag hatte, einen Runden. Wie kamen Sie zur gemeinsamen Limonade?
Ja, also Jane Goodall hat Mikumi Nationalpark vorgeschlagen als Forschungsstätte für dieses Pavian-Projekt. Und als ich dort angekommen bin, wurde ich beauftragt, ihr ein Päckchen zu bringen, was ich natürlich sehr gerne tat. Und dann habe ich ihr das gebracht und wir kamen ins Gespräch und sie sagt, ach, möchtest du reinkommen und Limonade mit mir machen? Und ich denke mal, ja, gerne, gerne. Und geh rein. Und das ist aber jetzt eine peinliche Geschichte, ist wirklich peinlich, weil ich kam wirklich aus Philadelphia und kannte nichts Besseres und schaute Jane an und fragte sie, ja, wo ist denn das Puder für the Lemonade Powder? Where's the Lemonade Powder?
Das Pulver, ja.
Das Pulver, Limonadenpulver. Und Jane schaut mich an und da waren so ein Häufchen Zitronen. Und sie sagt, ja, na, das sind die Zitronen und so machen wir Limonade.
Ja. Haben Sie dann sicher übernommen in Tansania? Wie lange waren Sie da?
2 Jahre, 21 Monate.
Okay, wir müssen ein bisschen jetzt springen, weil Sie ja auch wahnsinnig springen. Und bis wir die ganzen Stationen kriegen, weiß ich sowieso nicht, wie wir das schaffen. Also von Tansania dann nach Wien, wenn ich das richtig weiß. Und zwar einen richtigen Bürojob dann.
Genau, also ich habe die Naturforschung also so geliebt, aber ich habe gesagt, ja, ich sollte nützlich sein für diese Welt und sollte irgendwas mit Umweltmanagement machen und war dann 6 Monate als Freiwillige beim United Nations Industrial Development, UNIDO, in Wien tätig. Und als ich in Wien war und auch anschließend in der ökologischen Wirtschaftsforschung, habe ich erfahren, dass der Abteilungsleiter für Ethologie an der Universität Wien Amerikaner ist. Damals war mein Deutsch nicht so gut.
Das wollte ich gerade fragen, ob Sie überhaupt Deutsch konnten damals. Ne?
Naja, Mein Deutsch kommt, weil mein Vater war Mathematiker und wir waren, als ich 6 und 12 Jahre alt war, jeweils ein Jahr in Berlin. Und daher habe ich einen riesen Vorteil, dass ich so jung Deutsch gelernt habe. Aber zwischendurch habe ich mein Deutsch immer wieder verlernt. Mhm. Und so war es auch, dass ich, als ich wieder in Wien kam. Auf alle Fälle hat mir John dann eine freiwillige Position in einem Forschungsprojekt angeboten. Das waren die Teichrohrsänger am Neusiedlersee und ich war in der Warthose im Schlamm mit meinem Kanu im Schilf frühmorgens bei Sonnenaufgang unterwegs.
Die Warthose, das sind diese ganz hohen Gummihosen.
Ja, ja, ganz schick sind sie. Ja,
super,
genau.
Ja.
Sie ermöglichen aber das lange Stehen im kalten Wasser.
Auf alle Fälle.
Und so war ich glücklich.
Ja. Waren Sie so wieder raus aus dem Bürojob und wieder zurückgekommen am Neusiedlersee?
Genau.
Als Sie Ihren Mann kennengelernt haben in Österreich, waren Sie da auch in der Warthose gerade unterwegs? Oder?
Im Chor sogar. Er hat damals Entwicklungsökonomie studiert und ich Biologie. Und wir waren beide im Wiener Jeunesse-Chor. Dort haben wir uns kennengelernt, ja.
Also nicht im Feld und nicht mit Gummihosen?
Aber. Nein, er kann nach wie vor nicht so viel damit anfangen, wenn ich ganz ehrlich bin. Er ist Opernsänger, steht gerne auf der Bühne in Kostüm.
Wie ist der Weg denn eigentlich vom Ökonom, vom Wirtschaftsstudenten hin zum Opernsänger? Ist ja auch spannend.
Wir haben uns ja im Chor kennengelernt und er ist einfach extrem talentiert, Also ich habe sehr viel Musikunterricht als Kind gehabt und untersuche ja die Kommunikation bei Tieren. Das ist mein Zugang jetzt auch bei Singvögeln. Und beim Norbert, er hatte nicht so viel Musikunterricht, aber war ein Naturtalent. Und als wir uns kennengelernt haben und dann nach Australien gezogen sind, 20 Jahre.
Ja, Moment. Also stopp. Wir zählen mal durch. Wir hatten Philadelphia, also wir hatten Nordamerika. Mhm. Jetzt hatten wir Tansania, also Afrika. Dann hatten wir Österreich, also Europa. Mhm. Es fehlen jetzt noch an Kontinenten Südamerika und Australien. Die holen wir aber auch noch auf. Also Südamerika, wie?
Nachdem wir in Österreich waren und ich dann promoviert habe bei der Vogelforschung, sind wir nach Ecuador gezogen. Und ich habe Norbert gefragt, wir hatten 2 Kinder, so damals sehr jung, unsere Tochter und unser Sohn. Und es war klar, dass ich, wenn ich eine Chance haben möchte, in der Wissenschaft weiterzumachen, müsste ich eine wissenschaftliche Entdeckung machen. Hm. Und habe zum Norbert gesagt, ja, ich glaube, also interessant wäre, es muss ein Land sein, wo es nichts Gefährliches gibt, entweder Neuseeland oder Galapagos. Und wo wusste, dass Galapagos Teil von Ecuador ist und Norbert vorgeschlagen, dass wir doch mit dem österreichischen Entwicklungsdienst nach Ecuador ausreisen könnten, damit ich auf Galapagos arbeite.
So, aber das klingt jetzt nicht so harmlos, ehrlich gesagt. Also die invasive Vampirfliege haben Sie entdeckt, Frau Kleindorfer. Das klingt nicht, als wäre die harmlos.
Ja, das war die wissenschaftliche Entdeckung. Ich habe sie nicht entdeckt, meine Kolleginnen vor mir haben das entdeckt, aber ich war Teil der ersten experimentellen Untersuchung von den Auswirkungen dieser Fliege. Und ja, es ist eine Vampirfliege, aber ist so klein wie eine Hausfliege, legt Eier nur in Vogelnestern und diese Eier werden Larven und die Larven fressen das Blut der heranwachsenden Singvögeljungen. Das haben wir experimentell dann auch die Lebensstadium dieser Fliege entdeckt und das war dann die Entdeckung, die mir einen Job in Australien ermöglicht hat.
Das heißt also, auch wenn es Galapagos war, mit Schildkröten hat sie nichts am Hut, sondern es waren immer weiter Vögel dann.
Ja, so ist es.
So ist es. So, und dann also Australien. Und Australien ja richtig lange, 20 Jahre, ne? Waren Sie da.
Ja.
Und haben Ihre Kinder dort großgezogen, dort weiter geforscht und gearbeitet. Warum geht man da dann wieder weg?
Mein Vorgänger Kurt Kottreschall hier an der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle war auf seinem Sprung in die Pension und unsere Kinder waren schon groß, waren fertig mit Highschool und sind beide Musiker übrigens. Und ja, es war noch diese unerledigte Sache mit die Faszination der Graugans und ich bin passionierte Verhaltensforscherin. Und ich habe mich schon auch danach gesehnt, wieder all die Erfahrungen, die ich in so vielen Plätzen auf der Welt gesammelt hatte, wieder im Epizentrum der Verhaltensforschung, sprich hier in Österreich an der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle, zurückzubringen und mit Kolleginnen und Studierenden auszutauschen. Und habe mich beworben und ja, hatte Erfolg.
Und der Mann ist mitgekommen, die Kinder dann in Australien geblieben oder sind die auch
so
mit?
So ist es.
Die Kinder in Australien geblieben?
Ja.
Irgendwelche Opfer muss man bringen.
Genau.
Zu Gast bei Stefan Parisius auf Bayern 2. Sonja Kleindorfer auf den Spuren von Konrad Lorenz.
Konrad Lorenz, der ja durch seine Nähe zu den rassenpolitischen Vorstellungen der Nazis durchaus auch kritisch zu sehen ist. Aber wenn wir jetzt mal rein beim Verhaltensforscher und Medizin-Nobelpreisträger bleiben, was würden Sie sagen, Frau Kleindorfer, was ist seine größte Errungenschaft?
Im letzten Jahrhundert waren Fragen über Verhaltensforschung von den Behavioristen dominiert und sie haben behauptet, jedes Verhalten kann antrainiert werden durch Strafe oder Belohnung und dass die effizienteste Form der Forschung in Labor und in Käfigen war unter kontrollierten Bedingungen. Mhm. Und Konrad Lorenz hat Tiere in der freien Wildbahn beobachtet und hat auch entdeckt, dass gewisse Verhalten genetisch programmiert sind, wie zum Beispiel das Eierrollen bei den Graugänsen. Mhm. Also wenn ein Ei aus dem Nest kullert, dann holt das die Graugans ein und auch wenn man das Ei wegnimmt, dann macht sie diese Bewegung zu Ende. Das hört sich ganz harmlos an, aber das ist eine Erbkoordination, auf Englisch Fixed Action Pattern. Und das ist genetisch programmiert. Man braucht keine Erfahrung. Es kann nicht gelernt werden und es wird nicht abgesetzt oder verstärkt durch Lob oder Strafe. Und weil es gewisse evolutionär gesehen Bausteine des Verhaltens gibt, kann man dann die Evolutionsgeschichte von Verhalten untersuchen. Und das war die Idee von Konrad Lorenz und er hat dann sehr viele weitere Entdeckungen in diese Richtung gemacht.
Sie hätten ihn ja eigentlich gut noch treffen können. Bis 1989 hat er ja gelebt. Was wäre Ihre erste Frage an ihn, wenn Sie ihm noch eine stellen könnten?
Ich bin inspiriert von Karl Popper, ein Wissenschaftsphilosoph, der geschrieben hat, dass es Aufgabe ist, von einem Betreuer sozusagen die nächste Generation an Wissenschaftlerinnen an dem Stand zu bringen, wo die erfahrenen Forscher meinen, dass etwas Wichtiges zu entdecken ist, das sie aber noch nicht erreicht haben. Und dann, das wäre meine Frage gewesen an Konrad Lorenz, welche Frage findet er am interessantesten, die noch unbeantwortet ist.
Aber auch so können Sie ja gut an seine Arbeit sehr wahrscheinlich anknüpfen durch das, was Sie da machen im Almtal. Es gibt eine Verbindung, aber tatsächlich eine wirklich gewesene zwischen Ihrer anderen Mentorin Jane Goodall und Konrad Lorenz, gell? Die haben sich, glaube ich, gekannt.
Ja, sie waren Freunde. Also ich treffe Jane ab und zu noch und sie erzählt immer von Konrad und dass sie sich als Freunde begegnet sind und Konrad Lorenz persönlich habe ich durch Jane mit erfahren dürfen, weil als ich in Tansania angekommen bin, das war nur wenige Monate nach seinem Tod und Jane hat mir erzählt, dass sie ihn 2 Wochen vor seinem Tod noch gesehen hat und dass sie beide geweint haben, weil sie wussten, das ist das letzte Mal. Und ja, das geht sehr, sehr tief, weil beide haben die Tiere so sehr wertgeschätzt und respektiert und dieses gemeinsame Wertschätzung von anderen Lebewesen, das hat sie sicherlich sehr verbunden in ihrer Freundschaft und es geht vielen von uns so und es ist schön, solche Pioniere zu haben wie Jane Goodall und Konrad Lorenz, die das so schön dargestellt haben.
Und nun machen Sie also weiter als Leiterin dieser Konrad-Lorenz-Forschungsstelle in Almtal. Beschreiben Sie dir doch mal kurz, wie groß ist dieses Gelände, wie viele Tiere sind da?
Also wir arbeiten im Almtal und es ist so unglaublich schön. Also die Quelle dieser Almsee hat seinen Ursprung dort, kommt zum ersten Mal ans Sonnenlicht und bespeist die ganzen Seitenflüsse. Sie sind smaragdgrün und türkisgrün und so derart frisch und unsere Graugänse trinken jedes Tag dieses frische Wasser. Die Kulisse ist hinten das Tote Gebirge, also mit diesen riesigen grauen Bergen und dann im Winter mit Schnee. Und im Almtal haben wir sehr viele Singvogelarten, extrem viele Fressfeinde, also Steinadler, Seeadler, Fischotter, Fuchs. Das ist ein sehr gesundes Ökosystem und darin müssen unsere circa 100 bis 150 Graugänse überleben. Mhm. Und die Schargröße ist circa zwischen 100 und 150. Mhm.
Und wie sehen Ihre Tage aus bei den Gänsen? Kann man da einen Ablauf irgendwie, einen typischen sagen?
Ja, also seit 50 Jahren werden die Graugänse im Almtal zusätzlich gefüttert um 8 in der Früh.
Ach genau, ich meinte Ihre Tage, nicht die Tage der Gänse, aber im Zweifel ist es das Gleiche.
Genau, ja. Also das ist die Futtertradition von Konrad Lorenz, dass sie mit Graspellets angefüttert werden, beziehungsweise zusätzlich gefüttert. Sie sind aber total freifliegend. Manchmal kriegen wir dann Berichterstattung aus Kroatien oder Ungarn oder sonst irgendwo. Ach, eines eurer Vögel ist hier. Und manchmal fliegen sie dann zurück, haben sich einen neuen Liebespartner dort gefunden und wieder zurückgebracht. Also unsere Graugänse sind komplett freifliegend, aber ein Tagesablauf geschehen ist diese regelmäßige Bereitstellung von Graspellets. Dieses Jahr haben wir sehr viele, 24, um es genau zu sagen, handaufgezogene kleine Gössel. Sie sind 2 Wochen alt, also absolut extrem süß. Und wir machen täglich
Gössel sind Küken, ne? Gössel sind Küken,
ja, die kleinen, ne? kleinen so Gänseküken. Ja, mhm. ja. Mhm. ja. Und machen zum Beispiel Persönlichkeitstests und Videoaufnahmen von Reaktionsmuster.
Wie machen Sie denn Persönlichkeitstest bei einem Gänseküken?
Ja, zum Beispiel, das machen wir auch bei den Erwachsenen, indem wir einen Spiegel vor dem Gössel hinstellen. Also es gibt natürlich Kriterien. Gössel muss seinen Schnabel unten im Gras haben und dann stellt man einen Spiegel hin und wenn es hochschaut, dann misst man die Reaktion. Und manche kleine Gössel gehen dann sofort weg. Manche gehen auf das Spiegelbild zu, langsam, und andere greifen ihr Spiegelbild an.
Aber die erkennen sich ja nicht.
Nein, wir wissen von den Erwachsenen, dass sie sich nicht erkennen. Und ja, weil wir ein Softwareprogramm entwickeln haben für die Gesichtserkennung und dann verschiedene Tests gemacht haben, indem wir Lebensgröße Fotos aufgestellt haben und auch Spiegel. Und die Graugänse, die Erwachsenen, ein Drittel greifen sich auch an im Spiegelbild und zwar heftigst, und da ist anzunehmen, dass sie sich nicht erkennen.
Also das Prinzip, sonst keinen Sinn. Genau, das Prinzip Spiegel kennt die gemeine Graugans halt nicht, und dadurch wird simuliert eine Begegnung mit einem völlig fremden Tier sozusagen.
So ist es, ja.
Die anderen
ja.
aus der Schar erkennt sie eben.
Genau, und das wissen wir auch von Singvögeln und verschiedenen Tieren. Also wenn man zum Beispiel beim Prachtstaffelschwanz einen Spiegel, das ist dieser Singvogel in Australien, den ich sehr lange beobachtet habe, wenn dieser ein Spiegelbild sieht, dann greift es dieses Spiegelbild heftigst an. Das weiß man auch beim Glasfenster vom Haus. Da kommen gewisse Vögel, nicht alle, und greifen ihr Reflex, also Spiegelreflex im Glas an. Das ist, weil sie glauben, das ist ein Eindringling in ihr Territorium. Und daher kann man Spiegeltests verwenden, um eine Persönlichkeitsachse der Aggressivität zu messen. Und das machen wir bei unseren Gösseln. Also,
Das heißt, jetzt sind die Graugänse zwar auch dann Konrad Röhrens vermutlich mit die am besten erforschten Tiere überhaupt, was das Verhalten angeht, aber sie entdecken nach wie vor Neues.
Ja, schon. Und unsere Welt verändert sich ja. Also es gibt Klimawandel und verschiedene andere Aspekte, wo man dann, obwohl man eine Population so gut kennt, dann kann man sagen, ja, die Umweltbedingungen ändern sich und man kann neue Fragen stellen. Und weil man das System versteht, kann man die Antwort auch verstehen. Also das ist ganz, ganz wichtig, weil oft, wenn man sowohl ein neues System, sprich neue Tierart und neue Bedingungen, dann weiß man nicht, ob der Einfluss, diese Veränderung, die man beobachtet, tatsächlich auf Klimawandel zum Beispiel zurückzuführen ist. Um das zu Ende zu sprechen, im Almtal haben wir über 30 Jahre Temperaturveränderungen wahrgenommen. Unser Tal ist 2 Grad wärmer geworden im Durchschnitt über die letzten 30 Jahre. Und unsere Graugänse sind zum Beispiel Klimagewinner. Wenn der Winter warm ist, dann ist der Brutbeginn früher. Und sie produzieren mehr Gössel, also mehr Nachkommen, wenn der Winter warm war. Also unsere Graugänse sind Klimagewinner. Das ist eine Frage, aber wir verwenden auch neue Technologien, zum Beispiel Drohnentechnologie. Oder die Bioakustik macht ja Riesenfortschritte. KI, wir können Software entwickeln, um komplizierte Datensätze auszuwerten. Ja, und weil wir all das neue Werkzeug haben, können wir neue Fragen stellen. Und die Graugänse dienen sehr viel für ganz neue Einsichten.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
Sonja Kleindorfer. Kennt Influencer und Follower unter Graugänsen.
Wie geht das denn, Influencer und Follower unter Graugänsen?
Ja, die ersten Jahre war mein Büro am Auinger Hof und ich schaute also auf die Wiese runter, wo unsere Graugänse dann waren, und am Abend haben sie dann diese Abflugrufe gegeben und dann immer wieder brachen so verschiedene Gruppen auf, Subgruppen flogen dann davon. Und am nächsten Tag wieder, und an jedem Tag kamen die Graugänse an und flogen wieder ab. Und es gab so Gruppierungen. Und ja, über die Jahre haben wir so ausgewertet, ja, jeder Ruf ist dann anders. Sprich, ich konnte dann feststellen, ah, Lea ruft oder Jumper ruft oder Edis ruft und so weiter. Und merkte dann, dass bei gewissen Graugänsen, wie zum Beispiel Lea, dann immer viele Follower waren. Und wenn Edis gerufen hat, hat ihm keiner gefolgt. Das habe ich dann 4 Jahre beobachtet und aufgezählt. Und ich habe sie Influencer genannt, weil ich sie definiert habe an die Anzahl der Follower. Und das kommt aus dem Social Media Terminologie natürlich. Aber ich war dann neugierig, welche Eigenschaften haben denn diese Influencer-Gänse? Mhm. Und vielleicht, bevor ich die Antwort darauf gebe, wir haben auch sehr viele Spiegeltests bei unseren erwachsenen Gänsen durchgeführt und festgestellt, dass circa 1/3 der Graugänse ihr Spiegelbild angreifen. Sie sind also aggressiv. 1/3 geht weg, vermeidet ihr Spiegelbild. Und dann gibt es meine Lieblingskategorie. 1/3 schauten hinter dem Spiegel. Und das bringt mich immer zum Schmunzeln, weil Konrad Lorenz hat ein Buch geschrieben, Die Rückseite des Spiegels, und dass seine Graugänse tatsächlich hinter den Spiegel schauen, ist einfach großartig.
Und das sind die Schlauesten dann, das sind dann die Influencer, oder wie?
Nein, nein. Also wir haben also aggressive und nicht aggressive und dann, ich nenne sie neugierige. Wir haben viele andere Tests, also erkundungsfreudige Gänse gehen auf neue Objekte hin zum Beispiel. Unsere Studierenden haben mittlerweile ein ganzes Repertoire, eine ganze Kunststätte mit Skulpturen und wir stellen sie immer raus und machen dann über die Jahre Tests, welche Graugänse auf Neues zugehen und welche vermeiden Neues. Gell? Das sind also die Achse Erkundungsfreudigkeit. Gut, die aggressiven Gänse, die ihr Spiegelbild angegriffen haben, waren auch in Streitigkeiten verwickelt. Sie haben immer gestritten mit den anderen Graugänsen und wir haben eine lineare Dominanzhierarchie. Jumper, der immer mit allen anderen Graugänsen streitet, aber er gewinnt immer, der ist Nummer 1 und er gewinnt immer Zugang zum Futtertrog. Also, und alle anderen, die ihr Spiegelbild angegriffen haben, haben auch viel gestritten und waren dominant. Also, und die, die nicht aggressiv waren, waren rangniedrig. Und dann könnte man fragen, ist die Gans in Führungsposition dominant? Sprich aggressiv.
Genau das wollte ich gerade fragen. Ist die Gans in Führungsposition eigentlich dominant?
Nein, und die Antwort ist nein. Und das war auch spannend. Und dann habe ich gesagt, welche Eigenschaft hat denn diese Graugans in Führungsposition? Dann gibt es eine andere Persönlichkeitsachse, Mut. Die mutigen Graugänse stellen sich Fressfeinden. Das haben wir auch alles experimentell untermauert. Aber stellen Sie sich vor, ein Fuchs kommt und gewisse Gänse stellen sich diesem Fuchs und andere rennen weg. Die mutigen stellen sich dem Fuchs.
Das sind die sogenannten dummen Gänse.
Nein, das sind die mutigen Gänse. Und das waren genau die Eigenschaft der Influencer. Sie hatten hohe Werte für Mut, niedrige Werte für Aggressivität und waren nur mäßig aufgeschlossen, auf neugierig auf Neuem. Und waren die mutigen Gänse.
Und haben den Fuchs dann im Zweifel, hätten die den auch überlebt? Also kann die Gans dem Fuchs auch Bescheid geben?
Doch, weil wenn der Fuchs weiß, dass er gesehen ist, dann hat er ja keinen Erfolg. Und wir haben natürlich dann auch geschaut über die Jahre hinweg, welche Persönlichkeitseigenschaften mit Fortpflanzungserfolg zu tun haben. Und mutige Eltern produzieren mehr Nachkommen, aggressive Eltern eher nicht, aber sie sind ein bisschen dicker, gell? Sie haben also mehr Zugang zu Ressourcen, aber nicht unbedingt mehr Nachkommen. Und sehr spannend ist dann diese Follower, weil mir ist aufgefallen, dass ich ein Vorurteil in mir getragen habe gegenüber Follower. Ich habe nicht sehr viel von ihnen gehalten, wenn ich ganz ehrlich bin. Sind nicht sonderlich innovativ, machen ja nichts, außer zu folgen. Und war sehr erstaunt, dass die einzige Persönlichkeitseigenschaft bei den Followern war eben die Erkundungsfreudigkeit. Und die Follower waren genau die, die hinter dem Spiegel geschaut haben. Sie sind offen für Neues.
Okay.
Und das war so ein Aha-Moment für mich, weil jetzt haben wir bei den Graugänsen 2 Parallelsysteme. Eins für Ressourcenzugang, determiniert, beeinflusst von Aggressivität. Und das andere ist Informationsfluss, wo die Follower, die aufgeschlossen auf Neuem, die Mutigen folgen zu neuen Futterplätzen oder neuen Schlafplätzen und sind aufgeschlossen für die neue Information und verbreiten diese neue Information als neue Tradition in einer Gruppe.
Und verwenden dabei, wenn Sie das beschreiben, schon wieder, welche anderen Worte soll man auch verwenden, aber Bezeichnungen, die sehr nach Menschen klingen, Adjektive, die auch Menschen einfach zugeschrieben werden. Und es wird ja immer wieder in Frage gestellt, das gilt ja sowohl bei Graugänsen als auch bei Primaten, die Sie auch erforscht haben, Jane Goodall gerade eben auch als Beispiel, ob wir ihr Verhalten in der Beobachtung und Interpretation nicht viel zu sehr vermenschlichen. Was meinen Sie dazu?
Oh, also es geht um biologische Prozesse und um die Möglichkeit des Vorhandenseins von biologischen Prozessen. Das, wovon ich spreche, sind zwei Systeme, Ressourcenverteilung und Informationsverteilung oder die Erzeugung und Verteilung von Information. Und die Mechanismen, die ich vorschlage, gehen über die Persönlichkeitsachse. Und wenn man das wieder übersetzt, sind Persönlichkeitsachsen Reaktionsnormen auf externe Bedingungen. Also ich glaube, es ist nicht zu vermenschlicht, das sind nämlich Konzepte. Und wenn diese Konzepte auch bei Tieren vorhanden sind, dann bedeutet es, dass sie, oder ist eine Interpretation, dass es einen Selektionsvorteil gibt, wenn diese Merkmale vorhanden sind in sozial lebende Tiere.
Womit wir das Pro-Seminar, glaube ich, schon hinter uns gelassen haben und fast im Hauptseminar angekommen sind inzwischen. Aber es ist ja total spannend tatsächlich. Haben Sie denn selber eigentlich auch schon mal wie Konrad Lorenz Gänse als direkte Bezugsperson aufgezogen?
Nein, aber ich begleite jetzt unsere Gänseeltern und das ist wirklich schön. Also unter extrem schwierigen Bedingungen. Es ist ja eisig kalt. Heute Morgen hat es geschneit. Sie sind in kleine Hütten, auch ohne Strom, ohne Wasser. Sie baden sich im See. Es hat maximal 10, 12 Grad. Extrem tapfer, gehen schwimmen mit den Gösseln bei diesen Temperaturen. Das sind die Graugans-Eltern. Es ist wirklich eine große Ehre, sie zu begleiten. Ich und mein Team, wir sind viele Forschende, Postdocs und PhD-Studierende und Masterstudierende und Freiwillige erheben dann so viele Informationen wie möglich, damit wir einen biologischen Nutzen ziehen, also einen wissenschaftlichen Nutzen von dieser großen Hingabe der Eltern.
Mhm. Aha. Aber Sie selbst wird Sie auch nicht reizen? Weil ich meine, das ist ja, war ja so oh, das, sehr. Womit Konrad Lorenz unter anderem so bekannt geworden ist, dass ihm das herausgefunden hat, dass der Gössel, also die junge, kleine Graugans, einfach egal, was man ihm zeigt als erstes, ob es ein Fußball ist, ein Mensch oder halt eine Gans, dem halt nachläuft und darauf dann eben entsprechend gepolt ist.
Ich würde das schon gerne machen und habe vielleicht im Visier, dass ich das zum 60. oder 65. Geburtstag mache, aber derzeit muss ich ein Forschungsinstitut leiten und ich weiß nicht, ob ich 3 Monate einfach abwesend sein kann. Wäre natürlich fantastisch.
Dann gibt es ja vielleicht noch ein neues Buch von Ihnen, im Augenblick das aktuelle und das erste heißt Die erstaunliche Welt der Graugänse, in die Sie uns ein bisschen mitgenommen haben in dieser Stunde. Ich danke ganz herzlich, vielen Dank für die Zeit, Grüße nach Linz, Sonja Kleindorfer.
Ich sage danke.
Um Tiere geht es auch immer wieder in unserem Wissenschaftspodcast IQ, den ich Ihnen noch schnell empfehlen will. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus ganz verschiedenen Disziplinen kommen da zu Wort. Überall da, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD Audiothek.